feiern zusammen Gottesdienst. Und danke, Walter, auch Freund und Boss, das trifft es eigentlich ganz gut. Mehr Freund als Boss, geht das? Ja, das geht. Ich bin viel unterwegs, die Allianzmission, wir arbeiten in 25 Ländern. Das ist für mich faszinierend, mit ungefähr 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Birte und Walter gehören zu unserer Allianzmissionsfamilie weltweit. Ja, es ist für mich faszinierend zu erleben, wie bunt und wie vielfältig Gottes Reich ist und Gemeinde ist auf diesem Globus. Und wie faszinierend das ist, zusammenzukommen, auch aus unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Blickwinkeln, mit unterschiedlichen Arten und Weisen, die Bibel zu lesen oder Glaube zu leben und doch gemeinsam Jesus zu suchen und gemeinsam zu beten für das Land, für die Stadt, für die Umgebung, in der wir miteinander arbeiten. Das ist für mich total faszinierend. So ist es auch faszinierend, mit euch heute Morgen hier zu sein und das Wochenende hier zu sein, mit dem Beraterteam gearbeitet zu haben. Und gestern Abend bin ich mit Walter und noch zwei anderen Ski gefahren und das hat mir besonders Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich bin, glaube ich, nicht der schlechteste Skifahrer, aber ich habe von Walter immer nur die Staubwolke gesehen. Also da muss ich noch üben. Und ich komme auch viel rum und in vielen Gemeinden und ich kann mich nicht erinnern, ob ich schon mal so in einem so schönen Ausblick gepredigt habe. Und wenn, dann muss es schon lange her sein, also zu predigen, euch zu sehen und dabei noch die Berge zu sehen. Also das ist eine besondere Kombi, die ich sehr genieße. Nächste Woche, das würde ich vielleicht noch kurz loswerden. Du hast gesagt, ihr habt einen Gottesdienst mit Open Doors. Mich hat die Woche sehr beschäftigt. Oder uns in der Zentrale in Deutschland beschäftigt. Wir haben Teams in Tadschikistan, wir haben eine einheimische Partnerkirche in Tadschikistan, wir haben eine einheimische Partnerkirche auch in China mit unseren Mitarbeitern dort. Und da war gerade diese Woche war das so, dass Gemeinden geschlossen werden mussten in China, unsere Partnergemeinden, die wir da haben, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren quasi wieder ihre öffentlichen Gottesdienste geschlossen haben und in den Untergrund gegangen sind. Und in Tadschikistan haben wir gehört, dass unsere Mitarbeiter dort massiv verhört worden sind vom KGB, unter Druck gesetzt worden sind. Und da haben wir wirklich auch eine schwierige Situation aktuell immer noch. Also wenn ihr dafür betet, dann danke ich euch dafür. Also es ist Realität und wir haben auch als Allianzmission mit diesen Dingen an vielen Stellen auf diesem Globus zu tun. Und so ist es ein Geschenk, dass wir in Freiheit Jesus anbeten können, dass wir in Freiheit auf Gottes Wort hören können, Gott zusammen suchen können. Und das ist ein wirklich großes Privileg. Hier zu sein bei euch in Österreich, ich liebe auch die Berge, auch das Skifahren, die Berge oder im Sommer unterwegs zu sein. Das ist für mich auch so ein bisschen Familienpflicht, muss ich sagen, denn meine Frau kommt aus der Schweiz. Und ich habe schon hier und da gehört, es gibt auch Schweizer hier. Wie viele Schweizer gibt es hier bei euch? Ah, doch so viel, da muss ich aufpassen, was ich sage. Aber die Schweizer sind ja sehr traditionelle Leute, sehr traditionsbewusste Leute. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich so glaube, 21, 22 war und ich vor dem versammelten Familienrat der Schweizer Familie, meiner Frau, inklusive dem Schwiegervater, der heute mein Freund ist, um die Hand der Tochter sozusagen bat und ich versprechen musste, nicht nur die Tochter der Familie zu lieben, zu ehren und zu achten, sondern auch die Berge zu lieben, zu ehren und zu achten. Und so ist meine Beziehung zu den Bergen gewachsen und ein Stück Familienpflicht geworden. Wir hören zusammen auf Gottes Wort, heute aus dem Markus-Evangelium, aus Markus 6, die Verse 30 bis 44. Wer die Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen und mitlesen. Markus 6, die Verse 30 bis 44. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: Wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schick die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte: Gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm: Das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben könnten. Wie viele Brote habt ihr? Fragte er zurück. Geht, seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten: 5 und außerdem 2 Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5000. Gottes Wort für uns an diesem Sonntag. Ich bete. Lieber Herr, das ist dein gutes, heiliges Wort. Danke, dass du es uns öffnest. So bitten wir dich, dass du dein Wort uns öffnest zur Hoffnung, zur Ermutigung, zur Herausforderung für uns und unser Wegsein mit dir. Danke, dass dein gutes, heiliges Wort deine Gemeinde, deine Kirche durch alle Jahrhunderte hindurch getragen, geleitet hat. Und so auch nehmen wir das für uns jetzt in Anspruch. Amen. Ja, gewaltig, was hier passiert. 5 Brote, 2 Fische. Am Ende werden 5000 Männer satt, Frauen und Kinder gar nicht mitgezählt. Ein gewaltiges Ereignis, das die engsten Freunde von Jesus, die Jünger, da erleben dürfen. Wow. Und vielleicht sitzt du hier und sagst: Mensch, da wäre ich gerne dabei gewesen. Das hätte ich gerne erlebt. Da wäre ich gerne einer von den 12 gewesen. Und vielleicht sitzt du hier und sagst: Mensch, wenn, da wünsche ich mir, das muss ja nicht gleich so ein riesiges Wunder sein, aber wenn sowas in meinem Leben passiert oder wenn ich miterleben kann, wie Gott sein Reich baut, auch so sichtbar baut und ich dabei bin und es erleben kann, wenn er mich so mit hineinnimmt, sozusagen, wie er die Jünger hier mit hineingenommen hat. Ich habe oft solche Gedanken. Und dann habe ich aber auch, dann erwische ich mich immer wieder selber auch bei dem Gedanken, vielleicht kennst du das, ja, ich wünsche mir das, ich sehne mich danach, ich strecke mich danach aus, aber da ist gerade so viel Unfrieden in meinem Leben. Da ist gerade so viel Hektik. Da ist gerade so ein richtig voller Terminkalender. Da sind gerade so viele Gedanken, so viele Sorgen. Ja, wenn das vielleicht weg wäre, dann könnte Gott mich gebrauchen oder noch intensiver gebrauchen. Vielleicht sitzt du hier und sagst: Ja Mensch, wenn mein Leben irgendwie heiliger wäre, wenn mein Gebetsleben gerade irgendwie intensiver wäre, wenn ich so emotional das Gefühl hätte, noch viel näher an Gott dran zu sein, als ich es vielleicht gerade aktuell empfinde, vielleicht auch heute Morgen, gerade wie du gekommen bist, dann könnte ich das auch erleben. Oder vielleicht sitzt du hier und sagst: Ja, Thomas, ich denke ja darüber nach, aber ich müsste erst mal Glauben in mir geweckt werden. Vielleicht sitzt du hier, bist irgendwie in diesen Gottesdienst hineingespült worden und dann sage ich herzlich willkommen, dann ist es kein Zufall, dass du da bist. Gott hat gewollt, dass du da bist. Wie es für bei jedem Einzelnen kein Zufall ist, dass du hier bist. Gott hat in uns Glauben geweckt oder bei dir, wenn du so reingespült worden bist heute Morgen, vielleicht die Sehnsucht nach Gott. Gott zu suchen und hier zu sein und dich auszustrecken und mal zu schauen, was ist da dran an diesem Gott. Und dann bin ich sicher, dann sind das heute Morgen auch Worte für dich. Oder vielleicht sitzt du hier und sagst: Na, ich müsste mich irgendwie mehr in der Bibel auskennen. dann könnte Gott mich gebrauchen. Oder da gibt es gerade 2, 3 richtig fette Fragen in meinem Leben. Thomas, wenn du die kennen würdest, dann wüsstest du, dass das nicht so einfach ist, mich ausstrecken und mich von Gott gebrauchen lassen. Dann wüsstest du, hey, da wünsche ich mir erstmal, dass diese Fragen geklärt werden. Und dann kann ich mich ausstrecken nach Gott und fragen, hey, was hast du mit meinem Leben vor? Welche Voraussetzungen müssen wir eigentlich mitbringen, dass Gott uns nimmt, gebraucht, dass wir Teil werden, wenn er sein Reich baut, wenn Jesus sein Reich baut? Welche Voraussetzungen brauchen wir da? Muss da das Leben erst aufgeräumt sein, heilig sein? Welche Voraussetzungen müssen da sein? Das finde ich interessant. Das möchte ich zuerst mal anschauen und deswegen habe ich den weiteren Zusammenhang auch vorgelesen. Wie sind die Jünger eigentlich drauf, als bevor sie das hier erleben? Aus welcher Situation kommen die eigentlich? Vers 31. Jesus sagt zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen. Sie hatten nicht einmal Zeit zum Essen. Die Jünger waren müde, brauchten Urlaub, brauchten Pause. Ihr Herz ist vielleicht voller Fragen. Johannes der Täufer, so wird das in Markus 6, einige kurzen Abschnitte zuvor beschrieben, Johannes der Täufer ist umgebracht worden. Das hat Fragen in den Jüngern ausgelöst. Sie kommen von ihrem ersten Missionseinsatz zurück. Jesus hat sie zu zweit losgeschickt. Da sind einige Sachen passiert, die sie noch nicht so richtig einordnen konnten. Die sind ein bisschen auch durcheinander, müde, durcheinander. Nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, um zu sagen, ja Jesus, hier bin ich, gebrauch mich. Jetzt darf es losgehen, jetzt bin ich bereit. Eigentlich eher das Gegenteil. Und trotzdem nimmt sie Jesus mit hinein. Und das ist mein erster Gedanke, den ich gerne mit euch teilen möchte. Es kommt gar nicht so sehr auf uns an. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, welche Voraussetzungen du und ich mitbringen. Und ob wir uns gewappnet fühlen, ob wir uns fit genug fühlen, ob wir das Gefühl haben, jetzt ist der Zeitpunkt reif, ja, jetzt Herr, jetzt bin ich da, jetzt bitte, jetzt kannst du mich gebrauchen. Es kommt gar nicht so sehr auf uns an und wie wir gerade unterwegs sind. Und wie geordnet oder ungeordnet gerade unser Leben ist. Oder ob es da gerade viele Fragen gibt oder ob gerade alle Fragen gelöst sind. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Das müssen wir auch angehen. Das ist nicht der Punkt, dass wir uns darum nicht kümmern müssen. Aber im Blick auf, ob Gott uns gebrauchen kann oder nicht, ist das nicht die allererste Frage. Sondern dass Jesus uns sieht. Dass Jesus den Zeitpunkt bestimmt. Dass Jesus es offensichtlich für richtig hält, zu sagen, so Leute, jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen, jetzt dürft ihr eine neue Lektion lernen, jetzt dürft ihr etwas Neues erleben, was ihr bisher noch nicht erlebt habt. Jesus bestimmt den Zeitpunkt. Und das ist ein erster wichtiger Gedanke, das ist vielleicht so ein grundgeistliches Prinzip, es kommt gar nicht so sehr auf uns an, sondern auf Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, der uns sieht, und der den Zeitpunkt bestimmt. So, vielleicht sitzt du hier und hast einige Fragen, die gerade in deinem Leben da sind, aber du hältst den Zeitpunkt noch nicht für geeignet, diese Dinge jetzt anzugehen. Es kommt gar nicht so sehr auf dich an, ob du den Zeitpunkt für geeignet hältst oder nicht. Es kommt auf Jesus an. Vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, ich habe Sehnsucht nach Glauben, aber wird meine Familie sagen? Was wird was werden meine Arbeitskollegen sagen? Was? Da sind ja noch längst nicht alle Fragen geklärt. Es kommt gar nicht so sehr auf dich an. Es kommt auf Jesus an. Das ist mein erster Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Und das ist erstmal ein entlastender Gedanke. Es ist ein Gedanke, der und ein wichtiges geistiges Prinzip, das weggeht von uns und wie es uns geht und hinschaut zu, unseren Blick hinlenkt zu Jesus. Und der zweite Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, Jesus zeigt den Jüngern sein Herz. Das ist eine wichtige Lektion. Die Jünger dürfen bei Jesus sehen, was ihm wichtig ist. Und das ist wichtig für ihren späteren Dienst, das ist wichtig für ihr späteres Unterwegssein als, als Gemeindegründer, als Leiter der ersten christlichen Bewegung, in deren Geschichte auch wir hier heute im Jahr 2018 Kirche im Novum stehen, auf dieser Geschichte. Dass die Jünger damals diese wichtigen Lektionen verstanden haben, darauf stehen auch wir. Von welcher wichtigen Lektion spreche ich? Jesus ist also mit seinen Freunden unterwegs, sie wollen ans andere Ufer, sie wollen Pause machen, aber man hat sie schon dabei beobachtet, sie kommen am anderen Ufer an und die Leute sind schon wieder da. Und Jesus steigt aus dem Boot und er sieht die vielen Menschen. Und es ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesus nimmt sich viel Zeit, sie zu lehren. Er vergisst auf einmal den Urlaub und dass alle Hunger haben, dass alle müde sind, dass alle durcheinander sind. Und er sagt, er sieht diese Menschen und sein Herz wird berührt. Sein Herz wird berührt davon. Ihn ergreift tiefes Mitgefühl, denn er sieht diese Menschen mit einer geistlichen Brille wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das ist eine wichtige Lektion, die Jünger hier lernen, Jesus zu sehen, der die Menschen sieht mit dieser geistlichen Brille wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dass er alles andere jetzt erstmal stehen lässt und sagt, das ist wichtig, das ist mein Auftrag. Und das zu sehen, da dabei zu sein, hat einen tiefen Einfluss gehabt auf die Jünger. Ich habe schon von meiner Frau erzählt, und dass sie Schweizerin ist. Und eine Geschichte, die mich daran erinnert hat, an das, was die Jünger hier lernen, möchte ich euch kurz erzählen. Wir waren 17, als ich sie kennengelernt habe. Also relativ jung. Wenn meine Tochter, die ist heute 16, fragt, Papa, wann habt ihr euch denn kennengelernt, Mama und Papa und so und du? Da sage ich immer, das weiß ich eigentlich gar nicht mehr so ganz genau, wie alt ich da war. Und hey, sie ist 16. Aber ja, ich war. Jedenfalls, wir waren 17, wir haben uns kennengelernt in der Schweiz, am Bodensee, auf einem christlichen Sommercamp. Und ich hatte mich relativ schnell in sie verliebt und habe so ihre Nähe gesucht und das ist so ein bisschen so angefangen zu knistern. Und dann hat sie gesagt: Hey, stopp, du mit uns beiden, das wird nichts, wenn du nicht bereit bist, mit mir in die Mission zu gehen. Ich war 17. Solche tiefen, ernsten, heiligen Gedanken mit 17 können, glaube ich, nur Schweizer haben. Aber ich wollte diese Frau. Dann habe ich gesagt, das kriegen wir schon hin mit der Mission. Und wir waren zusammen. Und später habe ich dann Theologie studiert und sie hat mich auch immer wieder erinnert. Ich weiß, ich hatte dann zwischendurch immer wieder andere Pläne, aber Gott hatte mich gepackt. Ich hatte Theologie studiert und dann haben wir auch nochmal über das Thema gesprochen. Ich war dann eben 17 Jahre Pastor in Deutschland und da habe ich den Joker gezogen. Da habe ich gesagt, Deutschland ist ja auch Missionsland. Und da waren wir auch schon verheiratet, also konnte sie auch nicht mehr zurück. Aber so ist heute, dass ich seit 2 Jahren in der Mission arbeite, ist ein Stück wieder ein, da kommt was zusammen in unserer Biografie und in ihrer Biografie. Aber das ist ein wichtiges geistliches Prinzip. Du kriegst mich nur, wenn du mit mir in die Mission gehst. Und so etwas Ähnliches ist das hier auch bei Jesus. Leute, wenn ihr bei mir sein wollt, ist das, was die Jünger hier lernen, dann seid da, wo mein Herz schlägt. Und mein Herz schlägt bei den Menschen ohne Hirten. Sprich, wenn du Sehnsucht hast, im Glauben zu wachsen, wenn du Sehnsucht hast nach Tiefe, nach Tiefgang in deinem Leben, nach Wurzeln, die du schlägst in deiner Jesus-Beziehung, wenn du Sehnsucht hast, danach was zu erleben mit Jesus, dann sei da, wo dein Herr ist. Und er ist auch heute noch da bei den Menschen ohne Hirte, die ohne Hirte sind. Anders gesagt, Gott lieben geht nicht, ohne seine Welt zu lieben. Gott lieben geht nicht, auch ohne die Menschen zu lieben, die ohne Hirten sind, auch heute. So mit Jesus unterwegs zu sein, geht nicht, auch heute nicht, ohne mit ihm da zu sein, wo die Menschen sind, die keinen Hirten haben. Und deshalb freue ich mich darüber, dass ihr als Kirche im Novum euch ausstreckt und fragt und betet und sucht, wie könnt ihr für diesen Ort Salz und Licht sein? Wo könnt ihr das? Wo sendet euch Gott euch hin? Das sind die wichtigsten und die größten Fragen, die ihr stellen könnt. Gott lieben geht nicht ohne seine Welt zu lieben. Das ist das, was die Jünger hier lernen und was die Gemeinde und die Missionsbewegung sozusagen von Anfang an den entscheidenden Drive bekommen hat. Dass die Jünger das bei Jesus gelernt haben. Hier steckt auch so ein Stück Selbstoffenbarung drin, hier in diesem, also dass Jesus etwas von dem zeigt, warum er gekommen ist. Im Alten Testament haben die Könige und Herrscher der Völker sich gerne als Hirte bezeichnet. Und im Gegensatz dazu betont das Alte Testament an vielen Stellen, nee, bei euch ist es anders. Jahwe ist euer Hirte. Ihr habt einen Hirten, der tickt anders und der ist anders. Der ist nicht sichtbar, der ist nicht greifbar, der hat keine Krone an und einen riesen Palast, aber der Jahwe ist euer Hirte. So soll es bei euch sein. Das große Hirtenkapitel im Ezekielbrief. Und Jesus knüpft an vielen Stellen im Neuen Testament an diesem alttestamentlichen Zug an und auch hier. Und indem er da anknüpft, sagt er letztendlich, mit meinem Kommen begegnet euch dieser Hirte, der im Alten Testament Jahwe, euer Vater genannt wird. Mit meinem Kommen gibt dieser Hirte, dieser Jahwe seine Visitenkarte ab. Und ihr könnt lernen, wie er tickt und was ihm wichtig ist. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Darüber spricht er mit den Menschen. Dann schließlich, das gefällt mir an den Jüngern auch, die denken praktisch, pragmatisch. Ja. Dann schauen sie dann doch irgendwann mal auf die Uhr und sagen, hey Jesus, du weißt noch, wir sind alle müde, wir haben Hunger und außerdem ist es spät, schick doch die Leute fort, dass sie sich was zu essen kaufen. Also Jünger sind auch irgendwie pragmatisch, menschlich. Das gefällt mir und da können wir bei ihnen andocken. Und es kommt mir so vor, als würde Jesus innerlich sagen, yes, jetzt ist der Moment gekommen, sozusagen, auf den ich die ganze Zeit schon gewartet habe. Dass die Jünger diese Frage stellen, dass sie, schickt die Leute fort und so weiter, ja, wie soll das gehen, dann sagt Jesus, gib doch ihr ihn zu essen. Ja, wie soll das gehen, sollen wir die ganze Gemeindekasse plündern und hier alles auf den Kopf hauen und man muss auch nachhaltig denken, an morgen denken, Jesus. Wie viele Brote habt ihr? Wie viel Brote sind da? Jesus fordert seine Jünger heraus. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Was ist da? Macht eine Analyse, schaut da. Was kommt zusammen, wenn ihr all euer Potenzial, wenn ihr all eure Gaben, wenn ihr all eure Leidenschaft zusammenwerft? Was ist da in eurer Gemeinde? Was ist da in der Kirche im Novum? Als wenn Jesus auf diesen Moment gewartet hätte. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Eine wichtige nächste geistliche Lektion. 5 Brote, 2 Fische. Die Jünger suchen alles zusammen und sie legen es vor Jesus hin. Jesus ordnet die an, dass die Leute sich in Gruppen setzen sollen und er spricht über diese 5 Brote und 2 Fische das Dankgebet. Und die Jünger teilen aus und es reicht für alle. Das Wunder geschieht. Es wird nicht beschrieben, wie das Wunder geschieht, wie es jetzt physisch geschieht. Es ist nicht wissenschaftlich einzuordnen, nicht zu erklären. Darum geht es Markus, dem Evangelisten, auch gar nicht. Sondern entscheidend ist, die Jünger haben diese 5 Brote und 2 Fische Jesus hingelegt und sie waren gehorsam und haben ausgeteilt. Und sie teilen aus und es reicht. Sie teilen aus, sie sind gehorsam und es ist genug. Sie erleben, das Wunder geschieht, indem es durch ihre Hände geht, indem sie austeilen. Jesus vermehrt, was da ist. Jesus vermehrt, was da ist. Er gibt in diesem Fall gar nichts Geheimnisvolles von außen dazu.
Er lässt kein Catering-Service bestellen, sondern er fragt, was da ist, und das geben die Jünger ihm und das segnet er, das vermehrt er. Das reicht, damit 5000 Männer, Kinder und Frauen nicht mitgezählt, satt werden. Und das ist auch ein dritter Punkt, ein wichtiges geistliches Prinzip. Jesus vermehrt, was wir ihm geben. Wenn wir bereit sind, ihm das zu geben, was wir haben. Unsere Leidenschaft, unser Herz, unser Gebet, unsere Gaben, unsere Finanzen. Jesus vermehrt, was wir ihm geben, zum Segen für andere. Damit sein Reich gebaut wird. Deine Leidenschaft für Sport, deine Leidenschaft für gutes Essen, deine Leidenschaft für Musik, für Kunst, für Schönheit. All das wird Jesus gebrauchen, wenn du es ihm hinlegst. Deine Leidenschaft für Kinder, deine Leidenschaft für gutes Organisieren. All das sind Potenziale, die Gott euch gibt, die Gott dir gibt. Und wenn ihr es zusammenwerft, vor Jesus hinlegt, dann segnet er und vermehrt er, was ihr ihm gebt, zum Segen für andere. Das ist ein wichtiges geistliches Prinzip. So was, wenn du jetzt so heute hier sitzt und du scannst das mal durch, wo du gerade so unterwegs bist, in deinem Leben, in deiner Familie, mit deiner Arbeit, wo hast du das Gefühl, wo tippt dir der Heilige Geist auf die Schulter und sagt, hier, das darfst du mir geben. Das Gefühl, du hältst es noch zurück oder du bist noch zögerlich, weil du nicht sicher bist, ob das eine gute Idee ist und ob das funktionieren wird oder weil du vielleicht nicht sicher bist, ob das überhaupt irgendjemand gebrauchen wird, gebrauchen kann oder nicht sicher bist, ob das irgendeinen Unterschied macht für irgendjemanden. Aber wenn du da sitzt und du hast das Gefühl, doch da, Gott erinnert, Jesus erinnert dich daran, dass, dann zöger nicht, es ihm innerlich hinzulegen. Sag, hier, du darfst es haben. Du darfst es gebrauchen, du darfst es vermehren, du darfst es segnen. Damit dein Reich gebaut wird, damit Menschen ohne Hirten, die ohne Hirten sind, dich finden, Jesus. Was ist das bei dir? In deinem Leben, in deinem aktuellen Unterwegssein. Jesus lädt dich ein und mich auch, dass wir ihm das geben, was wir haben. Und ein letzter Gedanke noch, auch wieder vielleicht sehr menschlich gedacht. Ich erwische mich manchmal bei dem Gedanken, dass ich sage, okay, Jesus, wenn ich diesen Weg gehe oder wenn ich dir das gebe oder wenn ich diese Entscheidung treffe, wo ich weiß, das hat Konsequenzen, die wo ich denke, will ich das? Was ist dann mit mir? Was ist dann mit mir, wenn ich diesen neuen Weg gehe, wo ich den Eindruck habe, dass es dein Weg ist, aber wo so viel Gutes in dem Alten noch liegt? Und ich das verliere. Was ist dann mit mir, Jesus, wenn ich dir das hier gebe und am Ende nimmst du alles? Wird meine Seele satt? Werd ich dabei glücklich? Werd ich dabei am Ende nicht zu kurz kommen, wenn ich mich engagiere, wenn ich mich einsetze für dein Reich, wenn ich dir gebe, was ich habe? Ein ganz menschlicher Gedanke. Dieses Bibelwort ist das Evangelium und ist die gute Nachricht, dass auch die Jünger satt werden, indem sie Jesus diese 5 Brote und 2 Fische geben. Es gibt einen kurzen Vers hier, das ist Evangelium, kraftvolle, gute Nachricht in diesem Abschnitt. Es sind nur ein Vers und nur ganz wenige Worte. Vers 42. Und alle aßen und wurden satt. Alle aßen, alle wurden satt. Auch die Jünger. Auch du, wenn du bereit bist, Jesus zu geben, was er an Potenzialen, was in deinem Leben drin ist. Du kommst nicht zu kurz. Ich komme nicht zu kurz, wenn ich gehorsam bin in dem Weg, in dem ich gehe. Ich komme nicht zu kurz, wenn ich gehorsam bin in dem ich mich engagiere für Gemeinde, für Reich Gottes Arbeit, in welcher Form auch immer. Alle wurden satt. Mein Innerstes, meine Seele wird satt. Auch in dem Unterwegssein bei den Menschen, die ohne Hirten sein, sind, wird mein Innerstes satt. Vers 43. Wie viel blieb übrig? 12 Körbe voll. 12 Körbe bleiben übrig. Das kann ich gar nicht denken. Das muss ich auch nicht denken. Aber 12 Körbe, für jeden Jünger ein Korb. Das ist Hammer. Für jeden Jünger ein Korb. Das ist der Segen der Fülle Gottes. Wo wir gehorsam sind, wo wir ihm geben, was wir haben. So hab keine Angst. Hab keine Angst, dass du dein Innerstes, das, was du brauchst, zu kurz kommt. Gott sieht es. Gott achtet darauf. Und Gott möchte auch und sorgt dafür, dass dein Innerstes satt wird, wo wir ihm das geben, was wir haben. Was bedeutet das jetzt für dich? Gottes Wort sucht immer nach Antwort, sucht nach Reaktion, sucht nach Aktion. Was ist für dich jetzt dran? Was willst du Jesus sagen? Wo willst du ihm was geben, was bekennen, was neu hinlegen vielleicht? Was ist dein Schritt jetzt, deine Antwort auf dieses Wort Gottes? Lass uns zusammen ein Lied singen als Antwort. Und während dieses Liedes kannst du in der Stille auch einfach Gott etwas sagen. Du kannst ein leises Gebet sprechen, wenn du den Eindruck hast, du möchtest Gott was sagen, du möchtest ihm was antworten, du möchtest was hinlegen, etwas ihm geben, was er bisher nicht hatte. Eine Bitte, etwas zu vermehren, zum Segen für Menschen, die dir auf dem Herzen liegen, die Jesus noch nicht kennen. Was auch immer, was deine Antwort ist. Aber wenn du den Eindruck hast, du solltest Gott was antworten, dann tu es. Und dann sprich ein leises Gebet. Und wenn du noch nie gebetet hast, dann benutze einfach die Worte, wie du mit jemandem sprichst, den du respektierst, aber den du magst und von dem du weißt, dass er dich mag. Und sag, sprich so, wie du mit so jemandem sprichst. Amen.